und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn und in deiner Karriere. Mein Name ist Thomas Herzberger und wir starten diese heutige ganz, ganz, ganz besondere Episode mal mit einem kleinen Shoutout. Und zwar, ich habe gestern ein bisschen Partyhopping gemacht und möchte mich mal kurz bei zwei Menschen und ihren jeweiligen Teams bedanken. Zum einen Mario Jung von dem OMT, Schwesterunternehmen von ReachX. Und ReachX hat netterweise eingeladen zu einem kleinen Get-Together in Frankfurt-Sachsenhausen mit wunderbarem Blick auf die umliegenden Ortschaften. Da ging es darum, aktuelle Trends im Bereich Online-Marketing zu zeigen. Leckere Pizza, sehr netter Austausch, tolle Menschen, tolle, sehr tolle Location. Liebe Mario, liebes Team, vielen Dank dafür. Und danach bin ich weiter gezogen ins Frankfurter Bahnhofsviertel. Ja, genau das berühmte, berüchtigte Frankfurter Bahnhofsviertel. Da hat nämlich der Philipp Erlach eingeladen zu dem LinkedIn Local bei seiner Agentur Feel for Texas. Und Feel for Texas ist nicht nur ein fantastischer Name, auch die Bar, die er dort aufgebaut hat, ebenso fantastisch, sehr, sehr stylisch, sehr nett. Essen habe ich leider natürlich verpasst, aber meine Schuld. Aber auch da sehr coole Leute getroffen, wie den Norbert Schuster beispielsweise, wie den Tobias Eichelpasch, den Kevin Gründling und so weiter. Claudia Di Cho war da und viele andere, die ich jetzt vergessen habe. Aber auch da viele Dank an alle Organisatoren, die euch die Mühe aufnehmen, immer sowas auf die Beine zu stellen. Ich weiß, ist super aufwendig, ist relativ undankbar oft. Aber Leute, vielen Dank an der Stelle. Und das bringt mich zu einem weiteren, vielleicht noch wichtigeren Event, das uns bevorsteht. Nämlich, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, am 18. Oktober, ja, greift jetzt zum Kalender, schaut jetzt schon mal rein, markiert ihn euch dick an. Der 18. Oktober ist der nächste B2B Like a Boss Tag. Und heute darf ich mit niemand anderem sprechen als zwei meiner Co-Dozenten, Mitinitiatoren von B2B Like a Boss, nämlich niemand anderen als Britta Behrens und Richie Pettauer. Gute Grüße, Servus, Moin. Schön, dass ihr beiden da seid.
Gute Thomas.
Hallo Thomas, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich muss euch nicht weiter vorstellen. Also wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, dann hat man die Britschi, wie ich sie gerne nenne, auf jeden Fall mal wahrgenommen. Wenn nicht, dann ist das das Erste, was du jetzt machen sollst. Geh auf LinkedIn und suche nach Britta Behrens, Richie Pettauer. Folge den beiden unbedingt, denn die hauen ständig geilen Content, super hilfreiche Dinge auf LinkedIn, aber nicht auf und vor allen Dingen auch über LinkedIn raus. Deswegen auch allein ihnen schon zu folgen, eine super Quelle für Informationen. Und das werden wir heute nochmal vertiefen. Aber vorher, 18.10., da findet das nächste B2B Like a Boss statt. Da geht es ganz speziell um Solopreneure. Absolute Premiere, dass wir das machen. Das heißt, wenn du jetzt gerade dabei bist, deine Personal Brand aufzubauen und dich selber darzustellen als Freelancer, als Experte oder Expertin für XY, ist das einfach dein Tag. Du findest einen Rabattcode in den Shownotes, in den Beschreibungen hier unter dem Podcast. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2, Nikolausi. 6.12. machen wir B2B Like a Boss, die Corporate Edition. Da wird es darum gehen, um Content-Strategie, um Company-Pages, um Corporate Influencer, um Advertising, um KI. Wenn du in einem Unternehmen unterwegs bist, ist das der Termin, den du dir merken solltest. 6. Dezember. Beides von 9 bis 3, 15 Uhr live auf Zoom.
So, und wir fragen am 6.12. Wir fragen am 6.12. gar nicht, ob die Corporate Influencer eh brav waren. Kriegt dann jeder alle neuen Insights.
Genau. Soweit zum Organisatorischen. Jetzt gehen wir in Medias Res. Und liebe Leute, das ist nicht nur ein Spruch. Heute Real Talk mit zwei Menschen, die dafür bekannt sind, dass sie kein Blatt vor den Mund nehmen. Und wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre auf LinkedIn dabei. Wir wissen auch schon, wie es früher war. Wir können also mit Fug und Recht sagen, manche Dinge waren früher besser. Wir werden jetzt heute wichtige Aspekte besprechen. Wir schauen uns LinkedIn mal an, wie jetzt gerade der Status quo ist. Wo sind die Probleme? Was sind richtige Erwartungshaltungen? Wie kann man darauf am besten, am souveränsten agieren? Das alles werden wir heute in dieser Folge der LinkedIn Lounge besprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Richie und Britta. Und starte mit der Frage, sag mal, Britta, was ist denn eigentlich dein Lieblingsfeature auf LinkedIn derzeit?
Mein absolutes LinkedIn-Feature, was mir bei der Kommunikation unbedingt hilft, ist die Abwesenheitsnachricht im LinkedIn Messenger. Dadurch, dass ich extrem viele Nachrichten bekomme, allerdings man muss dazu sagen, diese Abwesenheitsnachricht bekomme ich nur als Premium-Nutzer. Also ich brauche eine Premium-Subscription und das ist halt ein Element, wofür ich gerne Geld bezahle, weil es meine Kommunikation gut kanalisiert. Aufgrund der vielen Nachrichten habe ich halt dann immer den Autoresponder eben nicht nur an, wenn ich im Urlaub bin, sondern auch während ich arbeite, weil ich dann halt vorfiltern kann und den Leuten halt dann in dieser Abwesenheitsnachricht auf der einen Seite sage, hey, wenn ihr gerade akut mit mir zusammenarbeiten wollt, dann wechselt doch den Kanal und schreibt mir eine E-Mail, dann können wir in den Austausch gehen und einen Termin vereinbaren und ich euch ein Angebot schicken. Wenn ihr gerade mir geschrieben habt, weil ihr euch mit mir austauschen wollt, eine Frage habt, dann habt ein bisschen Geduld, kann manchmal das Nachrichtenaufkommen ist so hoch, dass ihr Zeit habt, so dass die sich nicht wundern, warum antwortet die Britta nicht, sondern dass ich da schon mal einen zeitlichen Blocker setzen kann. Und wofür ich als drittes die Abwesenheitsnachricht sehr gerne nutze, um den Leuten halt dann auch aktuellen Content zu präsentieren, zu sagen, hey, meine Nachricht, meine Antwort dauert jetzt ein bisschen, aber in der Zwischenzeit. Schau dir doch mal meinen Newsletter an oder ich mache jetzt eben wieder mit Richie, Thomas, Marina B2B Like a Boss, hier könnt ihr euch das Programm anschauen oder es ist gerade ein Podcast, wie jetzt der LinkedIn-Launch-Podcast, der wird mit Sicherheit auch eine Zeit lang in der Abwesenheitsnachricht sein, so dass ich ihnen dann wieder frisches LinkedIn-Know-how schnell präsentieren kann und sie dann auch einen Mehrwert bekommen, während ich auf meine Antwort noch warten lasse.
Sehr, sehr cooles Feature, sehr guter Hack. Richie, was ist dein Lieblingsfeature?
Selbstverständlich Pinpoint.
Pinpoint?
Ich bin richtig gut bei Pinpoint. Mein Bestes war a 12-Day-Streak. Das von den LinkedIn-Spiele, wo man
Spiel.
5 Begriffe okay. der Reihe nach kriegt und man das muss dann die Kategorie erraten.
Richie, ich habe dich hier gerade als den Experten für LinkedIn angekündigt. Du kannst jetzt hier nicht Spiele promoten.
Aber das ist auch Real Talk. Das mache ich jeden Tag. Ich finde es nur schade, dass es so allein vor sich hin existiert. Aber ernsthafte okay. Antwort, mein Lieblingsfeature ist tatsächlich die Kommentarfunktion. Die benutze ich ja sicherlich am meisten, mit der verbringe ich am meisten Zeit. Ich mag es, dass man da Bilder hochladen kann. Sogar Animated GIFs. Und ansonsten von den komplexeren Themen, mein Lieblingsfeature, auch ein bezahltes, wenn man es als Feature als Ganzes bezeichnen kann, ist der Sales Navigator. Weil der jetzt, muss ich sagen, nach einigen Jahren Arbeit, der hat mein insgesamtes mein LinkedIn Experience doch sehr stark verändert, geprägt.
Ich brauche mal einen Tipp von euch beiden. Ich bin immer voll am Struggle, was Nachrichten angeht auf LinkedIn. Weil das ist ein ganz, ganz cooles System. Ich finde es immer schade, wenn da Nachrichten untergehen, weil einfach, wenn ich eine Kontaktanfrage jemand anderen stelle, dann landet das auch als Nachricht on top im Prinzip und spült die relevanten Anfragen, die ich nicht beantwortet habe, weiter nach unten. Ist total ätzend. Es gibt jetzt diese Star-Funktion, damit kann ich ein paar Favoriten quasi wählen, aber es ist immer noch nicht gut. Habt ihr eine gute Lösung, wie ich LinkedIn-Nachrichten verwalten kann?
Also meine Taktik auf LinkedIn ist, erstmal alle meine Anfragen, die ich rausgeschickt habe oder wo halt einfach eine klassische Konversation ist, die jetzt keine Antwort mehr bedarf, ganz konsequent sofort archivieren, damit sie raus sind. Dann halt auch diese Star-Funktion, wichtige Sachen, damit ich halt vorfiltern kann, wo fehlt noch eine Antwort. Und die ganz wichtigen stelle ich mir wieder, nachdem ich sie gelesen habe und weiß, ich kann aber jetzt gerade nicht agieren, das mache ich wieder en bloc. Die stelle ich wieder auf ungelesen, sodass die halt dann wieder oben aufpoppen. Aber es gibt zum Beispiel eine LinkedIn-Extension. Es ist auch ein kleines Tool, nennt sich Flamingo for LinkedIn. Die haben halt quasi so eine LinkedIn-Messenger-Inbox gebaut, sodass du dir halt dann Folder und so einrichten kannst, um dir halt zu sagen, das sind jetzt irgendwie Kundenanfragen, das sind jetzt Partneranfragen und für diverse Themen, dass du dir da so eine Struktur ansammeln kannst. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass wenn ich das genutzt habe, dass manchmal LinkedIn sehr langsam wird. Von daher versuche ich es doch immer mit dem LinkedIn Messenger, der hoffentlich auch mal von LinkedIn, von den Entwicklern ausgebaut wird, zu einem guten Messaging-System oder dass man es wenigstens vielleicht auch mal mit seinem Outlook und so kombinieren kann. Warum sollte man nicht die Vorteile mal nutzen, dass LinkedIn zu Microsoft gehört und eben das gut miteinander kombinieren? Richie, wie machst du deine Nachrichten?
Ja, genau das, was du zuletzt gesagt hast. Ich sage schon seit Jahren, mir wäre am liebsten tatsächlich so ein Connector zur Mailbox, Flamingo habe ich auch benutzt eine Zeit lang, aber ich bin dann draufgekommen, wenn ich im Folder habe und so weiter, bleibt noch eher mehr liegen. Ich mache es bei LinkedIn tatsächlich so, dass ich, wenn ich mich einlogge, alle Nachrichten durchgehe und beantworte. Ich habe festgestellt, ich kriege auf LinkedIn auch viele Nachrichten, aber sehr wenige, die wirklich längere Tätigkeiten erfordern. Wenn da was dabei ist, dann und es ist wichtig und ich habe keine Zeit, dann schicke ich mir es tatsächlich, mache ich Copy-Paste und schicke mir selber eine E-Mail. Aber das ist, das kommt relativ selten vor. Ansonsten habe ich mir eigentlich Zeit geblockt, wo ich, und das heißt, das Erste, was ich immer tue, wenn ich einsteige, Inbox und dann mal die Nachrichten beantworten. Aber übersichtsmäßig, es ist, wie man es auch macht, ob man start oder archiviert oder so, es ist viel, bleibt halt viel.
Ja. Ist die Inbox die schrecklichste, die grausamste, die Funktion, die man am meisten verbessern könnte, oder habt ihr noch was anderes, wo ihr sagt, boah, da müsste LinkedIn wirklich mal ran?
Also ich finde, und das heißt, ich sicher, bei so einem komplexen Produkt hat auch damit zu tun, dass da unterschiedliche Teams unterschiedliche Teile davon entwickeln, aber es gibt so viele Inkonsistenzen in der UI und in der Bedienung, wo man hinklickt, um was zu editieren. Für uns ist das alles total gewöhnt, aber ich merke es in den Workshops, natürlich sind immer mehr Features dazukommen am Profil, wie sortiere ich das und so weiter. Eine schöne Unified, natürlich arbeitet LinkedIn in die Richtung, aber eine schönere Unified UI würde ich immer wünschen.
Britta?
Bei mir ist es meistens so, dass ich auch beim Newsfeed mehr Intuition gerne hätte oder halt bei den Funktionen, was die Share-Funktion mit Beitrag betrifft, dass die Entwickler sich mal mit dem Algorithmus-Team absprechen und wirklich, wenn jemand wirklich einen sehr langen Beitrag und da drunter einen Beitrag einbettet und eigentlich dem Autor die meisten Credits geben möchte, aber selber auch eine richtig starke Stimme und eine Perspektive dazu hat, dass das einfach völlig im eigenen Netzwerk und bei dem Netzwerk des Hauptautors, der quasi die Themenidee geliefert hat, dass das halt komplett untergeht. Sollte auf jeden Fall verändert werden. Und ich werde LinkedIn dazu leider nicht kriegen, aber mein größter Fuck-up auf LinkedIn sind für mich eindeutig die KI-generierten sogenannten kollaborativen Artikel, womit sie uns locken wollen, eben so ein Top-Topic-Voice-Badge zu bekommen, um sein Personal Branding irgendwie aufzuhübschen und als der oder die Expertin auf dem Gebiet zu gelten, obwohl jeder weiß oder die meisten wissen, dass ich eben mit 3-4 Kommentaren und 10 Likes so ein Badge bekomme und da geht halt einfach Reputation und Vertrauen verloren und unerfahrene Leute werden quasi von solchen Auszeichnungen geblendet, weil sie eben da nicht so tief im Thema drin stecken und denken, oh, wenn LinkedIn die Person schon als totalen Experten auszeichnet, dann kann ich mit der bestimmt gut erfolgreich zusammenarbeiten. Ja. Und meistens ist es nur ein paar KI-generierte Antworten darunter zu packen und da findet halt kein Austausch statt und kollaborativ ist das halt überhaupt nicht, sondern jeder packt halt seinen Senf darunter, um dieses Badge zu haben und ist dann auch ganz schnell wieder weg.
Richie lacht schon.
Der Titel kollaborative Artikel ist schon originell, ja. Keine Frage.
Und dieser Einladungstext. Du bist ausgewählt worden als einer der wenigen Experten zum Thema XY deinen Senf dazu zu geben. Fantastisch. Und Richie, hast du nicht mal erzählt, irgendjemand hat ein Rezept für irgendwelche Cookies da gepostet als Antwort und ist deswegen hochgejubelt worden?
Ja. Ich meine, da gibt's einige Leute, die schreiben eher humoristische Antworten und da ist mir durchaus aufgefallen, das sind durch die Bank die am meisten Likes und Upvotes haben, weil es natürlich, ich meine, das Format, wollen wir wirklich Wissen so konsumieren, dass man irgendwie sagt, ich gehe jetzt in eine Themenkategorie, lies irgendein random Artikel zu einer oft relativ absurden Fragestellung und schauen wir dann an, was für Zufallsbeiträge einzelne Leute da dazu geschrieben haben. Ich bezweifle das sehr, dass irgendjemand tatsächlich die Dinger liest. Es ist jetzt ein bisschen präsenter als früher im Newsfeed, aber ganz, ganz ehrlich, das schaut schon alles sehr ein bisschen nach Scam aus. Und ich bin mir dann auch nicht sicher, wie gut das jetzt wirklich technisch umgesetzt ist. Ich habe bei mir festgestellt, ich hatte ja mal 4 Badges gleichzeitig, dann habe ich lange nichts mehr geschrieben, dann habe ich die verloren. Dann wollte ich es wieder mal herzagen bei einem Workshop, dann hatte ich plötzlich keinen Zugriff mehr zu den Kollabo-Artikeln, also lesen schon, aber ich durfte keine Contributions mehr schreiben. Dann habe ich auch Glitch oder so, das ist dann so geblieben, dann habe ich einen Support geschrieben. Da gab es dann einige Antworten, und sie wissen auch nicht genau, warum und so. Und dann, vor 3 Wochen habe ich es wieder probiert, habe gesehen, ich kann wieder Antworten schreiben, habe 2 Antworten geschrieben und habe das nicht weiter verfolgt und habe gestern wieder ein Badge gekriegt. Es ist ausgesprochen random. Was LinkedIn aber damit extrem gut gelungen ist, das muss man schon sagen, und ich glaube, das war ganz stark im Scope des Projekts. Sie haben mit dieser gesamten Plattform, mit diesen vielen, vielen Artikeln, gerade durch die enorme Themendetailliertheit sehr, sehr viele SEO-Rankings gewonnen. Was die dann aber korrekt wert sein, ob die wirklich gute Entry-Pages sind, ist wiederum eine ganz andere Frage, finde ich.
Ob LinkedIn das gute SEO braucht, ist mal die andere Frage.
Deswegen sagt ihr auch am Anfang, ich glaube nicht, dass LinkedIn dieses Feature wieder zurückrollen wird, weil man erkennt halt, also die offizielle Aussage vom Daniel Ross, vom Chief Editor LinkedIn, den er mal im Podcast getätigt hat, ist, wir wollen die Leute, weil eben wir wissen ja, 90% der Leute lesen einfach nur still mit und trauen sich noch nicht, ihre eigene Stimme zu zeigen. Die kollaborativen Artikel sollen die Leute animieren, wenigstens da in ihrer fachlichen Expertise zu kommentieren. Mhm. Das ist die offizielle Aussage. Meine offizielle Stellungnahme dazu und Vermutung ist ganz klar, LinkedIn hat eine Mega-Dominanz, was Personennamen natürlich betrifft, weil es ist quasi das Business Facebook. Und wenn ich meinen Namen eingebe, dann ist mein LinkedIn-Profil Top 1 neben Webseiten und anderen Auftritten. Und sie müssen es aber natürlich schaffen, eine SEO-Dominanz herzustellen wollen natürlich eine SEO-Dominanz herstellen auf sämtlichen Branchenthemen. Und dann ist es natürlich ganz einfach zu sagen, wir machen jetzt KI-generierte Artikel, die haben immer 10 bis 12 Fragen, ziemlich hanebüchen, stellen eine kleine, kurze KI-generierte Antwort darunter. Und damit Google das eben nicht nur als reine KI-Texte abstraft, machen wir jetzt quasi so ein User-Generated-Content-Konzept drunter, um immer wieder diesen Artikel zu erweitern und zu aktualisieren und somit bessere SEO-Rankings zu haben. Und wie du sagst, Richie, den besten Mehrwert, wahrscheinlich werden sie es schaffen, dadurch sich gute Positionen bei Google zu den verschiedenen Keywords zu sichern. Aber die Leute werden da wahrscheinlich nicht glücklich, weil das ist dann kein echt guter Fachartikel, der einem weiterhilft.
Ja, und wir haben jetzt seit über 10 Jahren Reddit und Quora. Quora muss ich echt immer aufpassen, dass ich nicht ins Q-Hole fall, weil wenn ich beginne, in dem Newsletter rumzuklicken, dann ist gleich einmal 1 Stunde vorbei. Und wenn man sich die Seiten anschaut, dann ist schon klar, und wie gesagt, nicht erst seit gestern, wie man kollaborativ Informationen strukturiert, ganz ohne AI, so dass es Sinn macht und dadurch suchbar ist. Ich habe mir letztens gedacht, der SEO-Aspekt spielt sicher eine große Rolle, aber ganz böse gesagt, eigentlich ist das doch ein tolles AI-Trainingssystem, oder? Wenn man so halbseitige Artikel online stellt und dann hat man die Contributions dazu, das müsste doch sehr helfen, ein LLM besser zu trainieren.
Ja, deswegen haben sie auch gemacht. Also das ist der zweite Aspekt eigentlich, dachte ich, für LinkedIn genau, das eigene LLM zu trainieren.
Ja, das Problem ist halt nur, wenn du...
soweit ich weiß, aber...
Wenn du eine KI trainierst mit deinen ersten eigenen KI-Texten und so und immer mehr Nutzer auch einfach, damit sie diesen Badge bekommen und keine Zeit investieren, keine echten Kommentare reinschreiben, sondern es gibt halt mittlerweile ja auch schon so Chrome-Extensions, KI-Kommentar via LinkedIn, liest dir den Text da oben durch und schreibt von für mich in 2 Sekunden eine vernünftige Antwort und ich muss nur noch auf Absenden klicken und ich weiß selber gar nicht, was ich geschrieben habe. Dann wird's halt schwierig und dann kommt halt immer mehr Shit in, Shit out halt dann auch raus bei so einem LLM.
Ja, KI-Kommentare, die best.
Und denk mal, wie geil wäre es, wenn, und das habe ich darauf gehofft, als es angekündigt worden ist mit den Collaborative-Artikeln, die Artikelfunktion selber bei LinkedIn, die ist ja gar nicht mal schlecht. Die hat leider relativ wenig Sichtbarkeit, aber rein von der Usability ist in der Artikelfunktion ziemlich geil. Ja. Und jetzt überleg mal, wenn man daraus kollaborative Artikel machen würde, dass wir so eine Art like a boss Artikel Serie machen würden und dann als Bonus, also jetzt in dem Fall wir drei oder wir vier mit der Marina Zayats gemeinsam noch, und als Bonus noch so ein Substack, so ein Medium Modell dazu, wo du vielleicht auch Leute mit vergüten kannst. Das finde ich der Hammer.
Also mir ist aufgefallen in den letzten Monaten ganz konkret, weil du es gerade erwähnst, sind extrem viele Publisher in den USA und Kanada von LinkedIn zu Substack oder Medium gewechselt. Genau aus den Gründen.
Ja.
Und wenn ich, wie gesagt, publishen will, LinkedIn hat ja schon länger angekündigt, ich mag in Newsletter sehr gern, der funktioniert für mich ja sehr gut, aber ich verschicke auch seit Jahren einen Mailchimp-Newsletter. Es gibt WordPress-Plugins, die sehr detaillierte Statistiken bieten. Als LinkedIn-Newsletter-Publisher, wenn ich jetzt irgendwann ein paar tausend Subscriber habe, dann arbeite ich halt sozusagen in ein schwarzes Loch rein. Natürlich, wie bei den Beiträgen, wenn jemand liked oder kommentiert, dann sieht man das, aber das ist ein verschwindend kleiner Teil. Und man sieht ein paar Views und Impressions, keinerlei Opening Rates, nicht welche Links geklickt werden, was wieder keinerlei Möglichkeiten bietet, das Format iterativ zu verbessern. Aber das macht alles nichts, weil LinkedIn hat halt eine Monopolstellung durch seine vielen Nutzer und es reicht. Ich denke mal, man muss eher aufpassen, es werden nicht immer Dinge unbedingt besser, wenn man mehr Features dazu hängt. Die Frage ist ja auch, was will LinkedIn damit? Wenn man jetzt wirklich, Substack ist sicherlich ein bisschen Ausnahme und Medium, aber wenn man sich Mailchimp anschaut oder andere ähnliche Services, das sind ja lauter Publisher, die Geld damit verdienen, dass sie technische Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Das ist ja überhaupt nicht das Businessmodell von LinkedIn, das ist ja etwas, das ein bisschen mitläuft sozusagen. LinkedIn verdient Geld damit, dass sie Werbung schalten, aber vor allem auch ihre Datenbasis für HR-Abteilungen und andere sozusagen monetarisieren und durchsuchbar machen. Und
Sales, ja.
Ja, jetzt könnte man böse gesagt sagen, man braucht gerade so viel Features, um die Leute dort zu halten. Aber wie gesagt, bei den Newsletter, das dürfte LinkedIn auch wehtun, dass, wenn da sehr viele große amerikanische Publisher sagen, na, ja. Substack ist für mich interessanter langfristig aus Monetarisierungs- und anderen Gründen.
Du hast gerade schon angesprochen, technische Features. Jetzt sind wir in einer Phase, wo gerade der berühmt-berüchtigte Video-Feed ausgerollt wird. Vielleicht kurze Erklärung, lieber Hörer. Der LinkedIn-Video-Feed sieht im Moment noch so aus, dass du ab und zu in deinem Newsfeed so ein kleines Karussell an Videos siehst, also quasi so zwischeneingeschoben in deinem Newsfeed. Und dann kannst du verschiedene Videos sehen. Wenn du auf eins drauf gehst, kannst du weiter nach oben wischen und dann siehst du, kommst du zum nächsten Video, wie du es kennst von YouTube Shorts, von Insta Reels oder von TikTok. Es gibt also keinen eigenen, ja wirklich Newsfeed in dem Sinne, es gibt auch keinen Knopf irgendwo, den du drücken musst, sondern du kommst mehr oder weniger da rein in diese Video-Hölle, hätte ich fast gesagt, in dieses Rabbit Hole.
Rabbit Hole ist, glaube ich, ganz passend. Ja, genau. Und wird halt in dieser Form auch nur mobil angezeigt, also nur in der Android- und iOS-App.
Nein,
Videos. Desktop.
Ich hasse es dir zu widersprechen, Britta, aber ich war total.
Darfst du gerne machen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung und aus meinem Feed bisher berichten und das ist mittlerweile völlig anders.
Das komische Ding am Desktop im Feed gehabt, mit Vertikalvideos, genau dasselbe, aber nur quasi horizontal scrollbar. Ich habe dann versucht, über den Bildschirm zu wischen, aus Gewohnheit, dann ist mir eingefallen, mein Monitor ist ja gar kein Touchscreen. Aber Sie dürften damit jetzt auch schon experimentieren.
Okay, dann ist es Ausbaustufe, dass es dann doch am Desktop kommt. Das wäre natürlich super. Manche berichten auch, dass sie schon quasi diesen Video-Feed-Button als Tab unten haben. Den habe ich auch noch nicht. Also ich muss, wie Thomas beschreibt, entweder über diese Empfehlungsbox gehen, wo mehrere Videos nebeneinander schon angeboten werden. Oder wenn ich halt im Newsfeed ein Video sehe und draufklicke und in der App im Moment bin, zeigt mir dann LinkedIn halt dann auch die Videos zum Swipen an.
Ja. Ich hab's noch nicht.
Ich hab's auch noch nicht.
Es ist bei mir zweimal aufgetaucht innerhalb eines Tages und dann seitdem habe ich es nicht mehr gesehen. Ich glaube, die werden da wieder mal in verschiedenen wahrscheinlich AB-Tests.
Wie ist denn derzeit euer Feed bei den Videos? Also ich war im Urlaub zu der Zeit, als es wirklich ganz groß ausgerollt wurde in Deutschland und hatte mal die LinkedIn-App vom entsprechend verbannt. Und dann habe ich die App wieder neu geladen und konnte die Videos sehen und war sehr erstaunt, dass doch viele Leute aus meinem engeren Netzwerk, wo ich auch an den Themen interessiert bin und viel im Austausch bin, dass ich zuerst wirklich tatsächlich diese Videos gesehen habe und dann ist natürlich breiter wird, weil LinkedIn halt immer noch nicht ausreichend Video-Inventar hat und mir entsprechend dann andere Videos vorgestellt hat. Denn andere Leute berichten, dass es absolut Kraut und Rüben ist bei ihnen und der Feed überhaupt nicht an ihre Interessen und ihre Interaktionen und Themen angepasst ist. Wie ist das bei euch?
Ich bin bei der Kraut- und Rüben-Fraktion. Mhm. Also in den seltenen Fällen, dass ich mich darin verirre, bin ich da auch schnell wieder raus, weil ich denke, pff, boring.
Ich habe noch kein Video von irgendjemandem da drin gesehen, den ich kenne. Aber was bei euch auch so, dass das nur Hochformat-Videos dort auftauchen, oder? Schon?
Nee, ja. Sowohl als auch. Du kannst als auch. 9 okay, zu 16 als auch 16:9. Ja. Und wenn du 16:9 hast, kannst du halt dann auch Bildschirm umdrehen, dann kriegst du es vollformatig und die Reaktionen sind dann rechts an der Seite. Deswegen befürchte ich, dass halt auch beide Formate weiterhin gespielt werden müssen, was sie auch wahrscheinlich anbieten werden, um halt alles, was an Video da ist, überhaupt nutzen zu können, um einem dann wirklich dann irgendwann einen vernünftigen Feed präsentieren zu können.
Aber ist es nicht aktuell noch so, dass du, um in diesen Feed reinzukommen, entweder eine starke Medienmarke sein musst oder ein von LinkedIn auserkorener Content Creator, wo du dann dein Video quasi mit einem Formular einreichst, damit es auserwählt wird? Weil nee, das war noch der Stand von letzter Woche von einem, auch im LinkedIn Live, wo das besprochen worden ist.
Mittlerweile nicht. Also ich sehe Felix Beilatz im Feed, ich sehe Frank Panzer im Feed. Also da wird wirklich alles, also nach meinem Gefühl und Erfahrung wird alles genommen, was da ist und mir zum Glück möglichst passend zu meinen Interessen ausgespielt. Und danach wird's halt erst breiter und dann wird's mehr so ein Discovery-Feed, um mich irgendwo mal reinzuziehen, wo ich aber, wie du auch, sehr, sehr schnell weg bin. Was ich positiv empfinde, das ist halt dann mal ein schöner Shoutout an Company Page User beziehungsweise Social Media Manager. Ich sehe ganz viele Unternehmensseiten-Videos, deren Seiten ich folge. Das heißt, im Moment werden die da auch gut bevorteilt und nicht wieder stiefmütterlich behandelt. Das heißt, man sollte auf jeden Fall für die Company Page jetzt im Moment auch stark auf Videocontent setzen.
Wir haben Videocontent, wir haben recht oberflächliche Artikel, wir sehen immer wieder mal virale Beiträge rund um die WM, EM jetzt, die wir hatten im Sommer, rund um die Olympischen Spiele, die jetzt nicht gerade vor Expertenwissen strotzen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ihr Lieben, wird LinkedIn das neue Instagram?
Mit dem Videofeed ist eher das neue TikTok. Aber nein, ich glaube nicht, dass dafür sind die ästhetischen Anforderungen auf Instagram doch weit höher als auf LinkedIn. Wenn man durch den Feed scrollt, ich meine, da sind schon sehr viele hässliche Bilder mehr als auf Instagram. Hässliche Grafiken, kleine Pixel. Ich bin auch sehr skeptisch mit dem Videofeed. Ich glaube nicht, dass LinkedIn ein so visuelles Medium ist. Ich halte es für tatsächlich sehr, sehr textlastig.
Ja, mein Gefühl ist auch, also ich darf eigentlich nicht mit Instagram vergleichen, weil ich bin zu wenig auf Instagram. Da müsste ich meine Frau eher fragen, aber die ist zu wenig auf LinkedIn.
Das kann B2B Facebook gesagt dazu.
Genau, früher war es Facebook, B2B Facebook, da können wir ja auch Shorts und so entsprechend einstellen, das geht auch. LinkedIn will sich natürlich verbreitern, aber ich finde es halt schwierig, sie verwässern sich damit natürlich auch extrem, weil sie einmal so hip, wir machen jetzt Video-Reels, was das Ziel von ihnen hat, ganz klar natürlich die Gen Z, die viel Videos konsumieren und damit groß geworden sind, die eben die Berufsnachfolger oder die jungen Start-up-Gründerinnen und Gründer in dem Bereich entsprechend abzuholen. Und jeder sollte einfach die Content-Formate, die er mag, die einem liegen, wo man findet, dass man da das authentisch nutzen. Video ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Format, um natürlich seine Personal Brand authentisch zu zeigen und sichtbar zu machen, so dass man mein Gesicht sieht, meine Mimik sieht, meine Gestik, meine Tonalität. Da kann ich natürlich noch mal viel mehr transportieren oder die Leute näher an mich heranholen, wie wenn ich halt jetzt ein Image, wo ich halt drauf zu sehen bin mit meinem Signature-T-Shirt und eine Headline drauf packe. Also ich würde halt abwechslungsreich damit umgehen, mit allen Content-Formaten, weil eben in meiner Zielgruppe werden auch jüngere Leute sein, die finden Videos cool, und Britta macht auch im Moment noch viel zu wenige Videos. Deswegen steht das, stand noch nicht vor dem, also stand auch schon vor dem Video-Feed auf meiner Bucket-List, mehr Videos zu machen, abwechslungsreicher zu sein. Aber ich merke halt selber, ich bin halt doch mehr Texterin, Schreiberin, und deswegen tobe ich mich lieber halt mit Texten, Artikeln, Newsletter und Dokumentenpostings aus. Aber Video wird auf jeden Fall mit integriert, weil wir müssen immer gucken, was passt denn zu unserem Netzwerk und wie konsumieren die unseren Content, wie wollen sie ihn gerne haben.
Ehrlicherweise muss ich ja sagen, im Vergleich zu dem Jahr nach Corona finde ich sogar, aber das, ich bin da sehr konsequent mit Inhalte als nicht interessant markieren und so weiter, dass weniger tote Haustiere und was man draus fürs Business gelernt hat und so weiter im Feed auftauchen als schon mal vor einiger Zeit. Natürlich, die Kritik, dass LinkedIn zu wenig businessbezogen ist, begleitet die Plattform ja schon fast seit es gibt. Und wir haben ja schon öfter gemeinsam auch gescherzt über die LinkedIn-Polizei. Natürlich verändern sie die Ästhetiken auch. Ich habe vor kurzem das erste Video gesehen auf LinkedIn, wo jemand das Lavalier-Mikrofon in der Hand haltet.
Ja. Das ist gerade mega Trend. Vorher dachtest du immer so, Leute, du hättest immer gesagt, versteck das Mikro so weit wie möglich, und jetzt ist es ein Trend halt immer hier so, ich rede jetzt hier und erzähle euch jetzt was vom Pferd und dann swipe weiter.
Großartige Kampagne von Rode. Ich weiß nicht, ob sie dahinter stecken, aber das ist auf jeden Fall ein geiler Marketing-Gag. Ja. Also, liebe Hörerin, falls du nicht genau weißt, wovon reden die jetzt gerade. Ein Lavalier-Mikro ist dieses kleine Ansteckmikro, was du eigentlich ganz klein und dezent, was du an deinem Kragen oder am Shirt festmachst, an deiner Bluse festmachst, und dann das möglichst verschwindet mit Kabel, damit es unauffällig ist und du nicht so ein, wenn du jetzt hier siehst, was ich vor mir habe, ein riesen Mikrofon vor der Nase, im Gesicht hast. Und mittlerweile, ihr kennt das von Instagram, von TikTok, dass halt die Leute dieses transportable, kabellose Mikro dann auch einfach in die Hand nehmen, diesem kleinen Windschutz oben noch drauf, diese Feldapplikation, und einfach sich vor die Nase halten. Und das ist jetzt auch rübergeschnappt auf LinkedIn.
Es gab früher ein Unternehmen, ich nehme an, das ist immer noch so, in Deutschland, die für fast ganz Europa, für die Fernsehstationen, diese Schaumstoffkappen für die Mikrofone gemacht haben. Kennst du eh, wenn die Pressekonferenzen, aber halt ZDF oben steht oder was auch immer. Vielleicht sollte man sowas für Lavalier-Mikros mit Influencer-Logos anbieten. So Windschutz, Betrug.
So wie bei Pressekonferenzen hast du auch. Kult bei Pressekonferenzen, dass du da diese Mikrofone von den verschiedenen Sendeanstalten
hast. Dann siehst du die Sendeanstalten, damit die ihr Branding haben.
Lavaliers auf so einer Desktop.
Das heißt für die Koordinatorin vom Corporate Influencer-Programm, investiert doch mal in Mikrofone und brandet die doch auch gleich für eure Influencer. Ah, sehr schön.
So, du wolltest aber eigentlich darauf hinaus, dass LinkedIn mehr bagatellisiert wird, als dass da Business-Content drauf ist.
Das ist ein neues Wort, das ich jetzt gelernt habe von dir. Aber ja, nehmen wir das.
Ich finde halt wichtig, wir sind halt unser eigenes Glückes Feed, dass wir halt dann Leute, die halt nur Schaum schlagen oder meinen, sich auf einen viralen Trend draufzusetzen und es nicht dadurch funktioniert, dass man sich dann dort als Experte präsentiert, die eben aus unserem Newsfeed wieder rauszufiltern. Also konsequent aufs X zu drücken oder auf Unfollow, um LinkedIn auch ganz klar zu sagen, hey, die Themen haben bei mir im Feed nicht zu suchen, interessiert mich nicht. Und wichtig halt dann auch so Sachen, ich muss mir manchmal auch die Tastatur fernhalten. Da möchte man, weil man eigentlich dagegen ist und eine Widerrede starten will, einen Kommentar schreiben. Aber da merke ich, wenn du jetzt einen Kommentar schreibst, sorgst du natürlich dafür, dass viele Teile deines Netzwerks genau auf diesen Beitrag, den du eigentlich gar nicht auf der Plattform haben willst, dass der gesehen wird. Deswegen diszipliniere ich mich meistens und scrolle dann weiter und wähle den dann ab, damit man das halt nicht sieht. Und wichtig ist, selber mehr den Fokus auf wirklich auf die eigenen Business-Themen legen. Klar, möchte man mal auch auf den Trend aufspringen oder sich auch mal politisch äußern. Da aber klassisches Pareto-Prinzip 80-20 anwenden, 80% Fokus Business, 20%, ich würde sogar eher sagen, eher maximal 10% halt wirklich weichere, softere, persönliche oder auch mal politische Themen, wenn man sich da natürlich auch für die Demokratie oder Ähnliches einsetzen will.
Ja. Oder für Fußball.
Oder für Fußball.
Ja, sehr guter Punkt. Das wäre so eine Sache, die ich noch mehr wünschen würde in der idealen Welt. Das geht bei TikTok wunderbar, dass ich noch mehr aussuchen kann, was ich gerne mehr sehen möchte und was weniger. Und so passiert es mir immer wieder mal, dass ich Beiträge von tollen Menschen aus meinem näheren Umfeld total verpasse, weil die halt lang nichts mehr gepostet haben und wir selten auf LinkedIn sind, aber dann die seltenen Beiträge, die kriege ich dann nicht mit, weil wir letzten 2-3 Monaten kaum geschrieben haben. Und das ist dann schade. Da hilft die Glockenfunktion ein bisschen, ja?
Genau, ganz wichtiger Tipp. Die Leute, die euch verdammt wichtig sind, wo ihr wisst, die sind nicht auch häufig aktiv auf LinkedIn, aber wenn sie aktiv sind, weiß man, dass da richtig gutes Zeug kommt. Unbedingt die Glocke aktivieren, weil dann kriege ich die Push-Notification und kann dann reagieren. Ja.
Genau. Folgendes Szenario. Wir stellen uns vor, wir sind auf einer Reise. Der Ort, den wir heute besuchen, heißt LinkedIn und wir haben heute hier zwei Reiseführer, Richie Petauer, Britta Behrens, und es steigen aus dem Bus Leute, die noch nie auf LinkedIn waren, jetzt gerade ihren Account eröffnet haben und die ersten Gehschritte machen. Was ist das eine Sache, der eine Aspekt, das eine Ding, was Leute tun müssen oder denken müssen, wissen müssen, die ein Anfänger auf LinkedIn braucht? Britta, womit startest du?
Das Allerwichtigste ist, bevor ich anfange zu netzwerken und Content zu veröffentlichen oder in Kommentare einzusteigen, kümmert euch als Basic erstmal um euer Profil, zeigt, wer ihr seid, was ihr zukünftig auf LinkedIn erreichen wollt und wofür ihr entsprechend sichtbar werden wollt. Also macht euch Gedanken über die Positionierung und eben füllt erstmal sehr ausführlich, aussagekräftig euer LinkedIn-Profil. Weil dann werden auch ganz schnell die Networking-Anfragen, die ich raussende, auch bestätigt, weil die Leute was mit einer Person anfangen können, ob die Themen für einen eine Rolle spielen.
Das Erste, was ich am Newbie mitgeben würde, und ich muss mir das gar nicht vorstellen, ich habe manchmal auch, es soll ja tatsächlich noch Mitarbeiter geben, bei manchen Unternehmen, die keinen Account haben, dann passiert das tatsächlich, das heißt registrieren, E-Mail-Adresse verifizieren und dann ist allererste natürlich Pinpoint spielen.
Nein, ja, das also macht ihr bitte nicht. Ernst,
Sarkasmus. Ich kann alles, was du gesagt hast, später nur sehr unterstreichen. Ich glaube, es ist nur ganz wichtig, sich auch darüber im Klaren zu sein. Motivation gut, aber bevor man überhaupt beginnt, irgendwas am Profil zu arbeiten, genau das, was du gesagt hast, zu unterstreichen, sich genau zu überlegen, wen möchte erreichen, wie treten diese Personen auf LinkedIn auf, für welche Informationen interessieren die sich? Weil unser Profil, das ist eine grausame Wahrheit, die stimmt nicht nur für LinkedIn, sondern in fast allen Business-Kontexten. Die Leute, die später unser Profil besuchen werden, die sich für uns interessieren, die interessieren sich gar nicht wirklich für uns, sondern primär dafür, was wir für sie bzw. für ihr Unternehmen tun können. Und die Informationen muss man möglichst deutlich präsentieren und sich dann eben drüber im Klaren sein, das, worüber ich am Profil spreche, die Inhalte, die dann laufend veröffentlicht, das muss möglichst gut zu meinem Netzwerk, also zu den Leuten passen, mit denen ich mich vernetze. Ja. Follower, ja, wenn man Follower hat, fein, da muss man nichts tun, aber bei diesen First Connections, sich da genau zu überlegen, was macht für mich Sinn, wer ist für mich ein guter Kontakt, das hat, glaube ich, die stärksten langfristigen Auswirkungen.
Ja, beides gute Punkte würde ich genauso unterstreichen. Ziele setzen, Profil ausfüllen, gucken, mit dem kann ich mich vernetzen, mir gut darüber Gedanken machen. Also vielleicht
es gibt
das alles
übrigens auch an der Stelle, muss ich erwähnen, weil ich es gerade im Sommer aufgenommen habe, es gibt auf meiner Homepage auf Betauer.net einen kostenlosen Videokurs zum Thema Profiloptimierung. Da habe ich ein paar so Downloads gemacht, so Worksheets, die dabei helfen können, diesen ICB besser zu definieren.
ICB?
Ideal Client Persona.
Und das ist einer?
Ja, das ist sozusagen die Kundengruppe, die man erreichen möchte. Ich mag den Terminus, weil es ist ja, wenn wir über LinkedIn sprechen, es reicht ja nicht nur, seine Ideal Client Persona zu kennen, sondern sie muss ja auch auf die Daten von LinkedIn abbildbar sein. Ich muss die Personen identifizieren können über die Branchen, Unternehmensgröße, Jobtitel, was auch immer. Das ist in sehr vielen Fällen möglich, aber durchaus nicht in allen.
Ja. Sehr schön. Und jetzt habe ich das gemacht. Ich habe mir gute Gedanken gemacht. Wer ist meine Customer-Persona? Wen will ich erreichen? Wie will ich auftreten? Was sind meine Ziele? Ich habe mein Profil entsprechend ausgefüllt. Und jetzt will ich Gas geben, indem ich Kommentare schreibe, mich vernetze, indem ich Beiträge veröffentliche. Was ist so eine Hausnummer? Ab wann kann ich da wirklich eine Wirkung sehen? Und warum dauert es länger als 2 Stunden?
Die Wirkung wirst du erst nach einigen Monaten sehen, weil Kontinuität ist wichtig. Du musst langfristige bzw. mittelfristige Beziehungen aufbauen und eben regelmäßig deine Expertise zeigen, indem du eben Kommentare schreibst und eigene Beiträge und somit dann ins Community Management gehst, dich mit deinem Netzwerk austauscht. Und wenn du halt, wie ich und Richie gesagt haben, diese Voraussetzungen erfüllst, dass du dir auch die richtigen Leute ins Netzwerk holst, die auch an diesen Themen interessiert sind, baust du immer mehr Vertrauen auf, kommst näher an die Leute ran und dann wird halt sich auch mal der ein oder andere Netzwerkkontakt in einer 1-zu-1-Nachricht mit dir bei dir melden, vielleicht mal ein Thema anfangen zu diskutieren oder gerade sehen, hey, für mein Projekt brauche ich genau deine Expertise und du hast dich eben mit Videos und Texten und wichtigen Informationen so sichtbar gemacht, dass die ein gutes Bild von dir haben, erkennen auch, was für Werte du hast und dass man eben so auch menschlich ein gutes Match ist und dass die Leute dann auf einen zugehen. Genau. Und wichtig ist halt nicht nur auf LinkedIn präsent sein, sondern Personal Branding spielt halt eine Riesenrolle im gesamten Businessleben halt, wenn ich auf Events unterwegs bin, auf Messen oder vielleicht ein Podcast-Interview in einem Fach-Podcast mache, dass ich suche natürlich, wie kann ich PR für mich selber und für mein Unternehmen machen und das eben wiederum dann auf LinkedIn spielen. Also ich werde nicht nur durch Themenexpertise teilen, auf LinkedIn zu einem erfolgreichen Business-Influencer.
Du willst also sagen, die ganzen Leute, die versprechen, dass man nach 3 Tagen Kurs innerhalb einer Woche 100 qualifizierte Leads generieren kann, haben gar nicht recht. Ja, da könnte durchaus was dran sein.
Genau, du, Dauer der das Ergebnisse, ich glaub, also Leads ja, qualifiziert nein.
Ja, genau. Ja, das es gibt Unterschiede zwischen verschiedenen Industrien. Man muss auch sagen, es hängt davon ab, was man verkauft. E-Bikes, Business-E-Bikes, wenn es so etwas gibt, haben wahrscheinlich einen kürzeren Verkaufszyklus als die Investition in eine neue HR-Software bei einem multinationalen Unternehmen. Aber es ist ja ganz stark tatsächlich eine Frage vom Mindset. Wir glauben ja manchmal, also wir drei nicht, aber gerade LinkedIn-Newbies glauben ja, da stehen jetzt die ganzen Kunden im virtuellen Raum und warten nur drauf, bis endlich einer kommt, um zu kaufen. Auf der einen Seite tun mir die Hersteller von Osterhasen und Weihnachtsmützen immer ein bisschen leid, weil die haben ein sehr kurzes Verkaufsfenster pro Jahr. Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist super, weil die wissen genau, wann der Bedarf an ihrem Produkt besteht. Das ist bei unseren B2B-Angeboten in den meisten Fällen überhaupt nicht so. An unserem Beispiel zum Beispiel, wenn man LinkedIn-Workshops anbietet, gibt es viele Unternehmen, für die ist LinkedIn gerade kein Thema. Aber dann, vielleicht ein paar Monate später, vielleicht auch ein Jahr später, wird es zu einem Thema, weil X passiert ist. Und an dem Punkt suchen die jemanden, der sie dabei unterstützt. Jetzt ist die Frage, denkt er an mich? Damit das passiert, muss in einem Zeitraum vorher sehr, sehr, sehr viel geschehen sein. Und Personal Branding heißt ja eigentlich nicht nur quasi, das steht doch zu sehr im Vordergrund, der direkte aktive Outreach, also der aktive Vertrieb, sondern wenn jemand ein konkretes Problem hat, ist mein Brand so stark oder so präsent, dass er dann oder sie dann in dem Moment an mich denkt. Und da sind wir dann natürlich ganz weg von den klassischen Zyklen, aber auch aufgrund der Art und Weise, wie der LinkedIn-Algorithmus funktioniert, Netzwerkaufbau und so weiter. Ich glaube, wenn man sehr aktiv ist, so mindestens einen Beitrag pro Woche veröffentlicht, vielleicht auch sein Netzwerk aktiv aufbaut, sich an Kommentaren beteiligt. Und da reden wir jetzt schon von LinkedIn-Aktivitäten, die meiner Meinung nach sehr schwierig unter 30 Minuten, wenn überhaupt, am Tag zu bewältigen sein werden. Dann wird man sicher nach einem halben Jahr Ergebnisse sehen können. Wenn man alle 2 Monate mal postet und ansonsten, ja, wie man in den Wald hineinruft, das trifft auch schon auch zu. Oder von nichts kommt nichts. Ja, alter Bauernspruch, der in dem Fall durchaus zutreffend ist.
Genau, wichtig ist einfach die Kontinuität, auch wenn ich wenig Zeit habe, mir ein paar Kalenderblocker zu machen. Einen Beitrag mindestens pro Woche empfehle ich auch, mittlerweile vielleicht sogar 2, weil früher sagte Thomas eben so schön, war alles besser. Also ich bin groß geworden wirklich nur mit einem, maximal 2 Beiträge die Woche. Mittlerweile gibt es halt auch viel, viel mehr Leute, die natürlich auch Content veröffentlichen und wir gesehen werden müssen. Aber bei mir steht immer das Credo halt, Die Qualität steht im Mittelpunkt und die meisten Leute haben eben wenig Zeit. Die haben ihr Kerngeschäft nicht wie wir hier gerne viel auf LinkedIn, sondern die müssen sich halt fokussieren und dann lieber einen starken Beitrag, den ich eben dann aber auch, das ist das Wichtigste, begleite. Community Management ist das Allerwichtigste. Wenn ich einfach nur viel veröffentliche und die Leute kommentieren und ich gehe nicht in den Austausch, dann haben diese einzelnen Personen, die potenziell vielleicht mal mich weiterempfehlen, um Kunde zu werden oder selber auf mich zukommen, um eben mit mir einen Workshop zu machen, das ist das nahbarste Gefühl, was man den Leuten mitgeben kann. Du bist gesehen. B, ich fand deine Antwort gut und wir gehen jetzt hier in die Diskussion und den Austausch und das bleibt viel, viel stärker in den Köpfen hängen, als zu sehen, die Britta hat wieder einen coolen LinkedIn-Hack rausgehauen, merke ich mir und ich habe mich dann nochmal nett für bedankt, aber dann kam nichts mehr zurück. Wenn dann was zurückkommt, das verfestigt sich viel, viel stärker in den Köpfen. Deswegen ist dieses Community-Management oder auch Kommentare bei anderen, bei meinem Top-Thema, wo ich was zu sagen kann und da wirklich sinnvoll drunter kommentieren, da bleibe ich mit dem Kommentar auch stark im Kopf und ziehe mir die Leute dann in mein Netzwerk.
Ja, absolut unterschätzter Faktor bei LinkedIn. Ich möchte noch eine Sache ergänzen. Denn das geht auch für Company-Pages genauso wie für Personal-Brands. Wir überschätzen oftmals die Wirkung eines einzelnen Beitrages. Also selbst wenn wir sagen, okay, wir veröffentlichen einmal, vielleicht sogar zweimal in der Woche, Company-Pages dürfen gerne häufiger, aber dann machen wir zwei Beiträge zum Thema Nachhaltigkeit und dann Haken dran. Das ist Thema besetzt, Nachhaltigkeit, okay, haben wir drüber gesprochen, jetzt geht's weiter zu Diversity. Nee, ein Thema zu besetzen und damit die Leute wirklich diesen Branding-Effekt haben, damit sie dich mit einem Thema verbinden, das erfordert Zeit, das erfordert Frequenz. Ansonsten würdest du TV-Spots auch nur einmal sehen. Und ein TV-Spot ist vielleicht nochmal außer als ein LinkedIn-Beitrag. Deswegen gerne hier in Strecke denken, nachhaltiger denken und schauen, dass du deine Botschaft immer wieder wiederholst. Nicht durch eins zu eins dieselben Beiträge, aber die Botschaften sollten dieselbe sein.
Ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten, Dinge zu lernen. Wiederholung oder sozusagen Storytelling mit starker emotionaler Komponente. Und das sind genau die zwei, die man verbinden muss. Ich wollte vorher nur noch dazu sagen, Britta, von wegen Zeitblocken, das ist ein sehr guter Tipp, als der Unterschied zwischen LinkedIn-Power-Usern und LinkedIn-Trainern. Power-User blocken sich Kalenderzeit für LinkedIn und wir blocken uns Kalenderzeit, wo wir nicht auf LinkedIn allein sind.
Genau.
Ja, immer doof, wenn sowas den LinkedIn Workflow stört, wenn man Termine hat.
Ja. Das ist halt unser Privileg, weil alle sagen auch, Britta, wie machst du das so? Du bist ja jetzt so erfolgreich und davon will ich lernen. Da kann ich halt direkt sagen, das, was ich euch empfehle, das mache ich nicht, weil ich habe das große Privileg, ich darf halt mich stundenlang auf LinkedIn aufhalten, weil ich meine Workshops dafür vorbereite, weil ich schaue, was sind neue Updates, weil ich da stark kommuniziere und weil ich natürlich meine Dienstleistungen, die von LinkedIn abhängig sind, entsprechend vermarkte. Das heißt, es ist eine völlig andere Ausgangssituation wie ein Maschinenbauer, der in Kontakt mit seiner Branche über Informationsvermittlung geht und da ins Networking geht. Der hat den ganzen lieben langen Tag viel, viel andere Kernaufgaben und deswegen ist da immer meine Empfehlung, du blockst dir bitte die Zeit, mindestens eine halbe Stunde am Tag, damit du wirklich den Fokus drauf legst und dir da auch niemand dir die Zeit wieder wegnimmt und du am Ball bleibst. Ich bin automatisch, ich habe zwei Bildschirme, vielleicht wäre mal ein dritter Bildschirm noch sinnvoll, wie so ein kleiner Wall Street Terminal für LinkedIn, aber auf einem Rechner ist halt auf einem Bildschirm ist halt LinkedIn natürlich immer auf, weil halt meine, also ich kriege extrem viele Nachrichten, mittlerweile viel, viel mehr Nachrichten auf LinkedIn als über mein E-Mail-Postfach. Von daher wäre ich LinkedIn sehr dankbar, wenn sie eben mal so eine Ordnerstruktur oder so ein bisschen Sortierfunktion noch einbringen würden.
Ja. Ich werde Pritschi jetzt gleich nochmal eine sehr persönliche Frage stellen. Bevor ich das mache, liebe Hörer, lass uns nochmal ein Abo da, damit du auch in Zukunft keine Folge von der LinkedIn Lounge verpasst. Das würde uns helfen, dass hier auch dieser Kanal wachsen und gedeihen kann, damit auch Leute wie Pritschi und Britta gerne sagen, ja Thomas, da bin ich gerne mit dabei. Vielen Dank vorab. Und die Frage, die ich euch stellen möchte, ihr beiden, ist folgende. Und ich wiederhole es, weil sie mir oft gestellt wird in Workshops, sowohl von Corporate Influencern, aber auch von Solopreneuren. Und zwar, wenn ich mit einem Thema richtig gut bin, dann weiß ich auch, dass es da draußen noch Menschen gibt, die noch besser sind als ich. Und die kommen dann ganz schnell mit der Frage nach, sollte ich das wirklich posten in dem Wissen von, das hat schon jemand anderes vor x Monaten gepostet, der vielleicht schlauer, erfahrener ist als ich. Und bin ich denn wirklich schon in einem Status, wo ich mir das erlauben kann? Also ganz klassisches Imposter-Syndrom. Habt ihr das auch manchmal? Und wie geht ihr damit um?
Wenig. Also ich glaube, es hat zum Teil, denke ich, auch mit dem Alter zu tun. Ich glaube, ganz gut zu wissen, wo ich mich auskenne. Und dieses Ganze, gerade bei LinkedIn, bei so neuen Themen, dieses Expertenwissen oder die Kenntnisse, die man hat, das ist ja in Wahrheit kein, also anders gesagt, es gibt faktenbasiertes Wissen, so wie Just Connecting, Algorithmusforschung, die Analysen, die wir da machen, das sind harte Daten, die kann man auswerten. Dann gibt es Informationen von LinkedIn selber, die sind für alle gleich und verfügbar. Aber das, was wir wirklich vermitteln, ist ja sowieso eine Mischung aus diesen Fakten und unserer persönlichen Erfahrung und Praxis. Es ist ja kein Zufall, dass mein Personal Branding immer sagt, wir wollen auf LinkedIn so nicht nur ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten, sondern wir wollen auch was von der Persönlichkeit der Menschen mitbekommen. Und zumindest in dem Bereich, wo ich arbeite, der kein rein technischer ist. Wenn ich jemanden brauche, ich arbeite ja in meiner Freizeit viel handwerklich. Wenn ich jemanden brauche, der mir erklärt, wie man bestimmte Drehmomentmutter richtig ansieht, dann ist das rein technisches Wissen. Wenn ich das auf Unternehmensebene mache, werde ich auch einen Trainer nehmen, der mir, um es mal ganz flapsig zu sagen, sympathisch ist. Und ich glaube, dieses sich als Experte präsentieren, hat immer zwei Seiten, die eigene Persönlichkeit und das Wissen. Und das macht jeden relativ einzigartig. Auf der anderen Seite, realistischer Sinn für den eigenen Kenntnishorizont ist schon sehr, sehr gut. Ich habe in den letzten Jahren auch das eine oder andere Mal gewundert, wenn jemand, der ganz neu auf LinkedIn ist und ganz offensichtlich und darüber schreibt, seit einem Monat mit der E-Tools arbeitet, dann quasi Beratung in dem Bereich anbietet. Also ja. Es gibt auch sozusagen, gibt's auch ein Gegenteil vom Impostor-Syndrom, also Leute, die sich dauernd total überschätzen. Man findet auf LinkedIn natürlich alles, aber ich glaube, Skepsis haltet mehr Leute ab. Und eines kommt ja noch dazu, das merkt man immer bei den Corporate Influencern und bei den Trainings. Wir sprechen ja nicht von vom selben Level von allen. Es gibt erstens einmal unter 10%, die wirklich regelmäßig posten. Von den 10% ist ein großer Teil dabei. Die teilen halt mal einen Firmenbeitrag, machen einen Kommentar dazu oder machen ein Foto, wenn sie auf irgendeiner Veranstaltung sind und sagen, ich bin jetzt gerade da. Ein verschwindend kleiner Teil von Personen nutzt LinkedIn wirklich, um in ihrem Bereich sich als Thought Leader zu etablieren. Und das braucht eine Art von Content, eine Kategorie von Content, die irrsinnig aufwendig in der Erstellung ist. Nämlich so originären, primären Content, sei es eigener Research, eigene Papers, eigene Newsletter. Da reicht es eben nicht mehr, klassische Social-Media-Inhalte zu machen. Und ich behaupte mal so, wenn jemand in der Lage ist, diese Forschung durchzuführen, diese Inhalte zu erstellen, dann ist er auch kompetent genug dazu.
Ich habe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, weil es ist wirklich diese Kombination aus, die Leute wollen, wie du das vermittelst, Persönlichkeit, diese Authentizität. Yeah, ich habe es geschafft, es richtig auszusprechen, ohne zu haspeln. Das ist enorm wichtig, die Kombination Zahlen, Daten, Fakten, die Informationsvermittlung, aber wie ich das vermittle, das ist immer mein persönliches Credo und dass die Leute dann mit mir relaten können und sagen, oh ja, so wie die Britta das vermittelt, das macht Spaß, das ist so quasi Edutainment, da kann ich was lernen, das bleibt im Kopf und die Art ist einfach geradeaus, hands-on und damit kann ich was anfangen und dadurch baut man dann die Beziehung auf. Klar gibt es links und rechts neben mir, ihr sitzt hier gerade neben mir, auch andere Experten und Expertinnen, die auch sehr viel Erfahrung von LinkedIn haben, das mitbringen, aber hinterher muss wirklich diese Wertebasis, die Chemie stimmen, man muss irgendwie eine Beziehung zu der Person aufbauen und gleichzeitig regelmäßig präsentieren, dass man wirklich Ahnung von dem Thema hat und von daher mutig sein, aber Imposter, genau, und das ist das, was ich hinzufügen kann, habe ich auch in dem Sinne, dass ich mich immer frage, immer innerlich so, ja, kann ich jetzt einfach über so eine ganz kleine, schnöde, popelige Änderung auf LinkedIn berichten? Ist das überhaupt relevant für die? Oder muss die Britta, weil sie jetzt hier LinkedIn Certified Marketing Expert ist, immer irgendwelche Raketenwissenschaft rausbringen? Und da mache ich mir, also ich habe einen riesen Fundus natürlich an Themen, die ich dann nach und nach spiele und blockiere mich dann aber auch selber, dass ich sage, nee, also wenn, dann bitte über das Thema, und das möchte ich, das aber dann bitte ausführlich und eben nicht so, hier übrigens, das ist das neue Feature, das können wir, das denke ich, kann positiv sein, sondern wie jetzt beim Videofeed, so von wegen, nee, ich möchte jetzt erstmal ganz viel Erfahrung sammeln und so und dann quasi wirklich die 3000 Zeichen ausreizen, anstatt kaum war der Videofeed halt live, ging sofort die Postings von anderen Social Media Experten live und so. Da bin ich auch immer dabei, also ich muss nicht immer die Erste sein, die das berichtet, weil ich halt weiß, ich habe eine Community, die es halt auch gerne hört, wie ich quasi meine eigene Perspektive, meine Erfahrung reinbringe und die News entsprechend vermittle. Aber ja, und meistens sind die geilsten, viralsten, aber auch fachlichen Beiträge, also nicht irgendwelche Postkartensprüche auf LinkedIn, die sowieso jeder irgendwie beklatschen würde, wenn halt wirklich kleine Feature-Änderungen sind, die werden am meisten plötzlich sehr konstruktiv diskutiert, pro und contra. Das bringt meistens weiter. Deswegen auch kleine Messages haben häufig große Wirkung.
Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung, was mir manchmal hilft, wenn ich mir die Frage stelle, ist es relevant genug oder bin ich Experte genug, das zu sagen? Was mich tröstet, ist die Vorstellung, wenn das mindestens einer Person weiterhilft, dieses kleine Infonugget, wenn eine Person dadurch irgendwie einen besseren Job macht, mehr Zeit spart, Geld spart oder sich einfach auch wohler fühlt, dann war es oftmals die Sache wert.
Ja.
Vielleicht sind es ja noch mehr als eine.
So wie der Britta geht es mir da auch sehr oft natürlich, weil man fragt sich ja selber, wenn ich Experte in dem Feld bin und andere, die sich schon sehr gut auskennen, lesen das, das wirkt ja komisch, wenn ich sowas Triviales erkläre. Aber ich habe das Problem schon damals beim Bloggen gehabt. Das hat man als Experte in so einem Feld immer bis zu einem gewissen Grad. Natürlich wissen 99% außer den Kollegen unserer Leserinnen, unserer Followerinnen viel weniger Details über LinkedIn. Die hängen halt dort nicht so viel rum. Und das ist aber die eigentliche Kernzielgruppe. Wir schreiben ja nicht, wir schreiben ja nicht Content für andere Experten. Und das, was du gesagt hast bei den neuen Features, das ist auch das, was ich an deinen Inhalten so sehr schätze. Natürlich ist es ganz billig zu sagen, da ist ein neuer Button auf LinkedIn. Aber ich bin da genau wie du. Ich mache es dann auch lieber als Zweiter und schreibe aber dazu. Aber ihr müsst den Button 2 Sekunden lang klicken, dann explodieren eure Follower. Also jetzt überspitzt gesagt, neue Features sind nett und schön und schön und nett und in der Nachrichtenwerttheorie natürlich ist ein Neuigkeitswert per se schon interessant. Aber unser Job ist es ja, den Leuten zu sagen, wie nutzt ihr das so, dass es euch was bringt und nicht nur, hallo, es ist jetzt da. Das war damals genau das Gleiche bei den Premium Pages. Da hat so viele Postings gegeben, LinkedIn hat jetzt Premium Pages. Wir beide haben uns zufällig, sehr parallel, unabhängig davon, das ganz genau angeschaut und halt dann drüber geschrieben, unsere Einschätzung auch dazu. Das ist sicher wertvollerer Inhalt, als nur zu sagen, ja, ist jetzt da.
Und wie toll wären dafür Collaborative-Artikel geeignet, um sowas zu kommunizieren? Okay. Also Lose the Fancy Head fand ich noch ein schönes Stichwort, Richie. Ne? Du schreibst dir in der Regel nicht für andere Experten, sondern für Leute, die 1-2 Schritte vor dir sind, was den Wissensstand auf ihre Reise angeht. Und dementsprechend.
Ja.
Und wenn du über deine eigenen Erlebnisse berichtest, auch das hilfreich, ist immer noch authentisch, hat Britta gesagt. Und keiner kann dir widersprechen, denn es sind deine Erlebnisse, deine Erkenntnisse. Fair enough. Ihr Lieben, wir fahren so langsam, biegen auf die Zielgerade ein. Wir haben jetzt hier fast Q4 2024. Wir haben auf LinkedIn neuerdings noch mehr Videos. Wir haben KI-Features, die keiner von uns so richtig mag. Wir haben auch tolle Features wie Kommentare, Vernetzungsmöglichkeiten, der Chat prinzipiell ist nicht verkehrt. Gruppenchats finde ich übrigens super. Sprachnachrichten bräuchte ich wiederum nicht. Egal, meine Frage geht dahin.
Wir sind zum Glück auf eine Minute verkürzt, sodass die Leute auch wirklich verpflichtet werden, wenn wenigstens kurze Nachrichten zu schreiben. Obwohl ich dann auch teilweise 5-mal eine Minute Nachrichten bekomme.
Und dann machen sie das hintereinander. Ja. Und wenn deine Nachricht länger als eine Minute ist, dann ist es fast ein Podcast. Also lass das sein. Es gibt die Diktierfunktion, liebe Leute. Es gibt die Diktierfunktion, die ist ausgezeichnet auf deinem Handy. Damit kannst du sprechen und dein Empfänger kann es lesen. Mein Gott, bitte nutzt das. Schickt mir keine Sprachnachrichten. Entschuldigung. Wo war ich? Ach ja, Zielgerade.
Zielgerade.
Zielgerade. LinkedIn-Entwicklung, Ende 2024 sind wir jetzt. Wohin geht's mit der Plattform? Wie seht ihr das? Wird sich 25 Millionen Mitglieder jetzt im Dachraum, ganz frisch, glaube ich.
Sag bitte Accounts, nicht Mitglieder.
Fairer Punkt. Warum? Und? Kannst du gleich schon mal erklären, warum da ein Unterschied ist. In welche Richtung entwickelt sich LinkedIn? Worauf muss ich achten? Was denkt ihr?
Okay, dann fange ich an. Also LinkedIn sagt natürlich, wir haben 25 Millionen Mitglieder im Dachraum, aber in echt sind es 25 Millionen Accounts und jeder legt sich auch gerne mal einen zweiten Test-Account an. Es gibt auch, LinkedIn hat genau das gleiche Problem wie Facebook, Insta, TikTok, dass eben Fake-Accounts für Fraud erstellt werden, um Engagement zu simulieren, um Click-Fraud zu betreiben, dass die Unternehmen eben für Ad-Spendings zahlen, die nie ein echter Mensch gesehen hat. Deswegen müssen wir da relativieren und wahrscheinlich einige Prozentpunkte abziehen, dass da eher, ich würde sagen, nochmal 10-20% runter.
Darf ich ganz kurz ergänzen, Britta, an der Stelle? Entschuldige für die Unterbrechung. LinkedIn muss ja auch, wie andere große internationale Social Media Plattformen, mittlerweile auch die echten Daten dank der EU auch protokollieren und reporten. Und wenn man sich das mal anguckt, das machen sie sehr, sehr versteckt. Da findet man, die Zahlen zu entdecken sind ganz schwierig. Aber wenn man sich das mal anguckt, für einen Zeitraum, ich glaube, das waren 3 Monate Anfang des Jahres, kamen wir auf viel weniger. Nämlich mehr auf, ich glaube, 6 Millionen Nutzer, die aktiv waren in einem durchschnittlichen Monat.
Genau. Für die EU müssen sie ein Reporting bringen, wie viele aktive Monthly Users sie haben. Und woran man auch erkennt, dass LinkedIn wie die anderen Plattformen auch Fake-Account-Probleme haben, ist der doch sehr transparente und verpflichtende sogenannte Community-Report. Das ist eher ein Cyber-Security-Report, ist nur ein bisschen nett gewordet von LinkedIn. Dort habe ich auch bei der OMR habe ich die Zahlen halt aufgegriffen. Die müssen ein halbes Jahr reportieren. Ich habe beide Zahlen von 23 zusammengeschmissen und von den 1,1 Milliarden Accounts jetzt, die jetzt entsprechend auf der Plattform sind, wurden insgesamt im 23 130 Millionen, also fast 13% an Fake-Accounts identifiziert von LinkedIn und von der Plattform wegrasiert. Das heißt, tagtäglich gibt es wirklich irgendwelche Klick- und Bot-Farmen, die versuchen halt entsprechende Accounts zu machen. Aber LinkedIn versucht dann natürlich Herr zu werden und mit dem Trust and Safety Programm und den Mitarbeitenden da entsprechend die Sachen schnell wegzuputzen. Aber ich sehe auch regelmäßig in meiner Timeline KI-generierte Fake-Account-Kommentare und die entsprechenden Fake-Accounts. Deswegen da vorsichtig sein. Deswegen auch nochmal der Tipp, um LinkedIn da zu helfen und uns allen beim Networking zu helfen, verifiziert offiziell euren Account. Geht durch geschäftliche E-Mail-Adresse oder den NFC-Reisepass, also neuer, moderner Reisepass können wir entsprechend verifizieren. Dann haben wir quasi so ein kleines Shield hinter unserem Namen stecken und die Leute sehen bei der Kontaktanfrage, dass ich eben ein echter Mensch bin, ob ich ein guter oder ein schlechter Mensch werde. Ich bin auf jeden Fall echt, aber ob ich dir schnell was verkaufen will oder einfach wirklich cooles Networking machen will, das stellt sich dann später raus. Entwicklung von LinkedIn, ich merke immer mehr Mittelstand wacht auf und ist jetzt wirklich von Xing fast gänzlich verschwunden, um B2B zu machen. Kommen immer mehr Leute auf LinkedIn rüber, machen da ihre ersten Schritte, brauchen Trainings, brauchen Orientierung, aber sind dabei. Von der Entwicklung her, klar, es wird immer mehr Content geben. Es ist eine Riesenarmada, die Influencer entdecken LinkedIn, die vorher nur bei TikTok und Insta waren. Die kommen jetzt rüber. Da muss man halt eben aufpassen. Die schreiben natürlich und agieren um viel Reichweite zu bekommen, um viele Follower zu gewinnen, um eben das dann zu monetarisieren. Die Christina Richter hat jetzt gerade ein sehr schönes Artikel beziehungsweise Interview mit dem Andreas Weck von der T3N gemacht und das sehr schön durchexerziert, wofür Personal Branding steht und eben wie ich als Experte sichtbarer werde und dass eben nicht Reichweite, sondern Relevanz entscheidend ist. Deswegen können wir vielleicht auch in den Shownotes entsprechend verlinken. Und von daher ganz, ganz wichtig, lasst euch nicht blenden, sondern fokussiert euch wirklich auf eure Zielgruppe, kommuniziert die wichtigen Informationen, geht ins Networking. Weniger ist da mehr. Es ist viel, viel wichtiger, lieber 500 die richtigen Kontakte zu haben, als 10.000 weltweit auf dem Globus verstreute Leute, die irgendwie mal durch einen viralen Postkartenspruch irgendwie einen Like dagelassen haben, weil ihr irgendwie eine Weisheit von Steve Jobs irgendwie abgegeben habt. Und von daher Content-Vielfalt, die Formate durch den Videofeed, es wird halt so ein bisschen verjüngt und jeder kann ihn entweder nutzen oder links liegen lassen. Da einfach wirklich so sein eigenes Konsumverhalten einsetzen und das wo mit den Formaten spielen, wo man sich eben selber auch wohlfühlt und authentisch bleiben kann und darauf fokussiert bleiben.
Sehr, sehr umfassende Antwort. Ich habe ganz viel genickt währenddessen, also vieles, woran ich auch einen definitiven Haken machen würde. Richie,
bist du's? Ja, diese DSA-Zahlen mit der tatsächlichen LinkedIn-Nutzung, wenn man sich die anschaut, quer über Europa, da gibt es ein deutliches Gefälle. Je weiter im Norden von Skandinavien, die haben so Quoten von bis zu 70% der Accounts, die sie tatsächlich einmal im Monat einloggen. Runter also nach Süd, Osteuropa geht es runter bis teilweise knapp unter 40%. Also das ist, ich sage das in den Workshops auch immer dazu, weil es für die Erwartungshaltung wichtig ist, auch für Kampagnen und so weiter. Was ich glaube, dass nicht nur bis Ende diesen Jahres, sondern längerfristig schon weiterhin die Zahl der aktiven Nutzerinnen durchaus zunehmen wird. Wovon ich bisher nur wenig bemerkt habe, Daniel Ross hat ja zuletzt angekündigt, dass LinkedIn daran arbeitet, den Algorithmus unter Anführungszeichen weniger echtzeitlich zu machen, beziehungsweise themenrelevante Status-Updates auch zum späteren Zeitpunkt, zum Beispiel Wochen oder Monate, nachdem sie veröffentlicht wurden, in den passenden Kontexten anzuzeigen. Das könnte natürlich sehr viel ändern. Ansonsten bis Ende des Jahres, ich persönlich glaube nicht, dass der Videofeed aufs Big Picture rasend großen Einfluss haben wird. Was ich vor allem sehe, und da sind ja wir vielleicht im Dachraum selber auch gar nicht ganz unschuldig dran, immer mehr Unternehmen beschäftigen sich intensiv mit Corporate Influencer Programmen, werden besser darin, auch die interne Kommunikation zu strukturieren, nutzen auch entweder die LinkedIn internen oder externe Engagement Tools, um sozusagen Leute besser zu involvieren. Und das alles wirkt sich sehr stark auf den Newsfeed aus. Wir werden bis Ende des Jahres und auch noch in den weiteren Jahren weniger Selbstständige, weniger Solopreneurs im Newsfeed sehen und mehr Inhalte, nicht von Company Pages, aber Corporate Inhalte von Corporate Influencern. Weil die haben halt praktischerweise immer einen hausinternen, in Anführungszeichen, legalen oder erlaubten Engagement-Bot, wenn man das Ganze gut macht. Also quasi noch ein guter Grund, zu unserem nächsten Solopreneur Lab zu kommen, weil es wird sicher immer schwieriger, ohne Organisation, ohne Struktur dahinter so sichtbar auf LinkedIn zu werden, wie es in den letzten 5 Jahren relativ leicht möglich war.
Ja, spannender Aspekt nochmal, Richie, den du am Ende aufgemacht hast. Der Fight for Eyeballs, der war auf jeder Social Media Plattform schon immer sehr, sehr wichtig. Auch auf LinkedIn wird er immer wichtiger. Wir sehen auch, dass jetzt die Reichweiten der durchschnittlichen Beiträge in der Regel runtergehen. Diesen Sommer war es sehr, sehr stark. Und da kann es definitiv helfen, wenn du ein Team hast, eine Gruppe hast, die dich unterstützt, moralisch, die dich unterstützt bei dem Verfassen deiner Beiträge und dir Feedback zu geben als Sparringspartner. Und am Ende des Tages die dir auch mal hier und da einen passenden Like oder einen Kommentar da lassen. Aber lass uns an kleiner Stelle nochmal sagen, in der Firma sowas machen, sehr gerne, auch mit Freunden, Bekannten sehr gerne machen, in Bot-Farmen, die man sich einkaufen kann, in Telegram-Nutzern und so weiter, davon bitte die Finger lassen. Das ist schwierig an verschiedenen Aspekten.
Ja, es ist, ich würde sogar sagen, es ist toxisch und vor allem toxisch für den eigenen Account. Denn wenn ich mich solchen Pod-Engagement-Gruppen, die international organisiert sind, oder ich selber auch sage, ich mache das jetzt nur im deutschsprachigen Raum und da entweder echte Menschen sich quasi da mit gegenseitig supporten, aber da auch Fake-Accounts bei sind, dieses Engagement ist einfach nichts wert, weil es halt ja nicht an relevante Netzwerke von diesen Personen weitergetragen wird, die in meiner Branche, die meine Expertise brauchen. Das heißt, ich habe zwar tolle virale Zahlen, riesige Impressions, riesige Engagements, aber mein Gehalt zahlt sich nicht durch, oder meine Honorare zahlen sich nicht durch Impressionen, sondern die zahlen sich aus durch echte Beziehungen und durch echte Auftraggeber, die dann auf mich zukommen durch meine Kommunikation. Und wenn ich eben auch nur zeitweise solche Pod-Engagements nutze, dann erreiche ich halt mit meinen Beiträgen hinterher nicht mehr die richtige Zielgruppe, die besser mit den Informationen was handhaben kann. Und deswegen sind dann Impressionen halt wirklich nur Schall und Rauch und ziemlicher Schein und Selbstbetrug.
Und das ist auch gleichzeitig ein prima Schlusswort. Deswegen lieber Finger lassen von Engagement Pods, selber machen, sich vernetzen. Auf LinkedIn, aber natürlich auch im richtigen Leben, auf Messen, auf Business Partys, auf Konferenzen, auf tollen Meetups. Und auf diesen Konferenzen, Treffen und Meetups kannst du uns auch gelegentlich auch uns treffen. Denn wir sind ja auch unterwegs in Österreich, in Deutschland, manchmal auch noch weiter erwerbt davon. Deswegen komm gerne auf uns zu, schreib uns eine kurze Nachricht. Wir würden uns freuen, dich auch mal live zu treffen. An dieser Stelle, liebe Britta, lieber Richie, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Jetzt haben wir über eine Stunde lang gebabbelt miteinander. Vielen, vielen Dank für euer Wissen. Da war super viel dabei, was für viele da draußen, glaube ich, ganz, ganz wertvoll und inspirierend sein kann beim Aufbau ihrer Personal Brand, ihrer Company Brand, ihres Corporate Influencer Programms. Und wir sehen uns alle spätestens wieder, also wir drei sehen uns spätestens wieder am 18.10. zu B2B Like a Boss für Solopreneure, am 6.12. B2B Like a Boss für Company Pages, für Social Media Redakteure. Bis dahin, euch zwei, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Mach's gut, Thomas. Bis bald.
Immer ein Vergnügen. Dankeschön. Bis bald.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und auf jeden Fall ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst und wir auch weiterhin diesen wunderbaren Podcast kostenlos und regelmäßig für dich anbieten können. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.